Hallo und vielen Dank fürs Zuhören. Hier wird es künftig keine weiteren Folgen mehr geben. Bei Podimo gibt es aber die nächste Staffel von Die Zeichen des Todes mit ganz neuen Episoden.
Und da sprechen Anja Goertz und ich dann über spannende Fälle. Zum Beispiel Kurt Cobain, Lady Diana, inszenierte Todesfälle, das sogenannte Undoing gucken wir uns an. Über die Verwicklung des Schwiegersohns des kasachischen Präsidenten in einen doppelten Mordfall. Alles einfach True Crime vom Feinsten.
Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben Die Zeichen des Todes noch viele andere, zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
September 2008, 2 Uhr. Club Madison, Schwerin.
Es ist Samstagnacht. Die Tanzfläche im Madison ist brechend voll. Die jugendlichen Gäste tanzen zu stampfender Hausmusik. An der Bar gehen Drinks über die Theke. Auch ein Prominenter ist unter den Gästen. Der 30-jährige Boxweltmeister Jürgen Brämer und einige seiner Freunde. Es gibt etwas zu feiern. In 2 Tagen läuft Brämers Bewährung ab. Fahren ohne Führerschein, gefährliche Körperverletzung, Unfallflucht. In Brämers Leben ist so einiges schiefgelaufen. Leistet er sich während der Bewährung weitere Vergehen, heißt das für ihn Knast. Der nächste große Boxkampf in 3 Monaten wäre abgesagt, der Weltmeistertitel wäre weg, seine Karriere vorbei. Brämer muss sauber bleiben. 2 Tage noch. Doch um 2 Uhr früh kommt es im Madison plötzlich zu einem Streit zwischen Brämer und der 34-jährigen Doreen A. Die zierliche, nur 1,50 Meter große Frau behauptet später, er habe sie als Fotze beschimpft und ihr mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen. Die Auszubildende Anna J., die auch im Madison anwesend war, wird die Aussage bestätigen.
September 2008, 20 Uhr. An der Wohnung von Doreen A.
Nach den Ereignissen der zurückliegenden Nacht hat Doreen A. Kopfschmerzen. Ob von einem Schlag oder dem reichlichen Cocktailkonsum, dürfte ihr wohl selbst nicht so klar sein. Jedenfalls brummt ihr der Kopf, als sie zur Wohnungstür geht. Jemand klingelt Sturm. Sie öffnet die Tür. 2 uniformierte Polizisten stehen davor. Die Streifenbeamten erklären ihr, dass Strafanzeige gegen Jürgen Brämer erstattet worden sei, wegen des Vorfalls im Madison letzte Nacht. Wer ihn denn angezeigt habe? Doreen A. ist überrascht. Die Polizisten antworten ausweichend und die junge Frau fragt nicht weiter nach. Vielleicht weiß sie ohnehin schon, wer der Urheber der Strafanzeige ist. Amre Z., der Betreiber der Bußbar. Mit dem war Boxweltmeister Jürgen Brämer schon vor ein paar Monaten beinahe aneinander geraten. Die Streifenpolizisten nehmen die Zeugenaussage von Doreen A. auf. Sie klagt über Kopfschmerzen, fordert die Beamten auf, den vermeintlichen Schiefstand ihrer Nase zu dokumentieren und liefert eine dramatische Version des nächtlichen Zwischenfalls. Hat Boxweltmeister Jürgen Brämer Doreen A. geschlagen und damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen? Oder ist alles nur ein großer Schwindel? Für Brämer steht die Antwort fest. Er beteuert seine Unschuld. Die Frau sei auf ihn losgegangen, habe ihn beschimpft und ihm einen Drink über das T-Shirt geschüttet, gibt er später zu Protokoll. Sie sei handgreiflich geworden und er habe sie bei einer Abwehrbewegung mit der Hand im Gesicht gestreift. Auch wenn es nach einer Lappalie klingt, für Jürgen Brämer steht seine Zukunft auf dem Spiel. Entscheiden müssen darüber Gerichte und der Gerichtsmediziner Michael Zokos.
Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
Und mit Philipp 1. Herzlich willkommen zur 3. Staffel der Zeichen des Todes. Aufgenommen wie immer in der Rechtsmedizin an der Charité Berlin im Büro von Michael Zokos, der mir auch hier gegenüber sitzt. Schönen guten Tag, Herr Zokos.
Ja, schönen guten Tag, Herr 1. Weiter geht's.
Weiter geht's, genau. Ja. Heute sprechen wir über einen Fall, den Sie in Ihrer Erzählung K.O. durch Tiefschlag beschrieben haben. Und die Erzählung, die findet sich im Buch Die Zeichen des Todes. Und was mich persönlich jetzt ziemlich überrascht hat, Sie haben eine Boxervergangenheit.
Ja, indirekt habe ich eine Boxervergangenheit. Ich selbst habe nie geboxt. Ich bin durchaus kampfsportaffin. Das hat mich schon immer interessiert. Als kleines Kind habe ich Judo gemacht. Dann habe ich fast 30 Jahre Taekwondo gemacht, auch bis zum zweiten Dan, bis zum zweiten Schwarzgurt. Und wie es der Zufall so wollte, hat meine Frau einen Fitnesstrainer gehabt, der früher mal Kickboxer war, der dann aber eine starke Verletzung an der Hand hatte. Und da sagte sie mir, kannst du dem nicht einen guten Apparateur besorgen? Und dann habe ich ihm einen exzellenten Handchirurgen besorgt und dann war die Hand wieder heil. Und dann sagte er, Mensch, kannst du mich nicht eigentlich managen? Und dann bin ich da tatsächlich als Manager,
als
Boxmanager, hatte auch tatsächlich dann ein paar Jahre so eine Zulassung als Boxmanager von dem entsprechenden Verband und habe den 2017 und 2018 gemanagt und der ist tatsächlich in dieser Zeit dann nochmal Weltmeister im K1 geworden, also in diesem Vollkontakt-Kickboxen und im Jahr drauf 2018 nochmal Europameister. Insofern, das war so mein kleiner Ausflug in die Boxerwelt.
Ja, das fand ich witzig. Also es geht ja einerseits in der Geschichte, in der Erzählung, über die wir heute sprechen, ums Boxen. Aber ich habe dann eben auch einen Artikel in der BZ gefunden, in einer großen Berliner Boulevardzeitung mit Ihnen.
Genau.
Wie Sie mit Ihrem Schützling da zusammenstanden.
Die haben da mal drüber berichtet, da haben wir so ein bisschen Promotion vor dem Europameisterschaftskampf gemacht. Und ja, das war interessant, auch da mal so in eine ganz andere Welt reinzuschauen. Das ist jetzt nicht so, wie immer suggeriert wird, so eine Halbwelt oder Unterwelt, aber das sind schon andere Typen, nicht, als die, mit denen ich sonst als Arzt zu tun habe. Aber sehr spannend, unheimlich spannend.
Ging das denn überhaupt, dass Sie neben Ihrer Arbeit als Rechtsmediziner und dann auch noch Schriftsteller, Autor, noch Boxmanager sind?
Also das war nicht besonders zeitintensiv. Die meisten Sachen kann man ja am Telefon machen. Das heißt, ich habe dem einen Trainer besorgt, Trainingsmöglichkeiten besorgt, habe dann eben auch die Kämpfe besorgt, mit diesen Koordinatoren gesprochen. Das geht aber alles per E-Mail und Telefon relativ schnell nebenbei. Natürlich muss man sich auch mal treffen, aber das ist jetzt nichts besonders zeitintensives. Also der hat in der Zeit 2 Weltmeisterschafts- bzw. Europameisterschaftskämpfe gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit dem durch die Welt gefahren bin und irgendwelche niederländischen oder russischen Kickbox-Ligen bespielt habe mit dem. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Nicht? Also das waren 2 große Veranstaltungen, auf die wir gezielt hingearbeitet haben, aber das war kein großer Zeitaufwand.
Aber Taekwondo, das ist ja auch ziemlich herausfordernd. Ist das so eine Mischung aus Kampfkunst und ja Boxen, aber auch mit Tritten? Was genau ist das
also nochmal? Kampfkunst ist es eigentlich nicht, sondern tatsächlich Kampfsport. Taekwondo ist vor vielen Jahrzehnten mal entwickelt worden in der Zeit der japanischen Besatzung von Korea. Da haben die Koreaner sich bei den Japanern Techniken vom Karate abgeguckt, das weiterentwickelt. Insofern eine relativ junge Kampfsportart. Es wird immer gesagt, das ist mehrere tausend Jahre alt. Nee, ist es nicht. Das ist noch nicht mal 100 Jahre alt, Taekwondo. Und sehr dynamisch. Das heißt also sehr hohe Tritte, das heißt Beweglichkeit, Gelenkigkeit, eben eigentlich was für den ganzen Körper. Das ist ja wie allgemein Kampfsport. Alle denken immer, die Leute machen Kampfsport, um sich zu prügeln oder um jetzt besonders hart zu sein. Nee, das ist einfach eine fantastische Körperschule. Und man lernt vor allen Dingen auch, und das ist fürs Leben auch sehr gut, Fleiß, Selbstdisziplin und auch mal was wegzustecken.
Fleiß und Selbstdisziplin, na gut, da würde ich jetzt sagen, das passt zu Ihnen. Kampf, Sport und Boxen, da entdecken wir, glaube ich, heute nochmal ganz neue Seiten an Ihnen.
Ja, vor allem werden wir gleich neue Seiten entdecken, in welche Richtung das auch gehen kann, wie es bei Jürgen Bremer gewesen ist.
Sprechen wir über den Fall Jürgen Bremer. Die alles entscheidende Frage war ja, in dem Fall hat er Doreen A. geschlagen und damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen? Und falls ja, wäre er eben in den Knast gewandert und der nächste Kampf, der entscheidende, um diesen Weltmeistertitel zu behalten, den hätte er dann nicht durchführen können und hätte im Prinzip leer dagestanden. Insofern war das ja doch durchaus eine kleine, wirkt erstmal wie eine Lappalie, so hat sich das gelesen, aber es war ja doch eine entscheidende Frage auch für die Karriere von Jürgen Bremer. Und Sie mussten mit Ihrem Gutachten ja genau darüber entscheiden, auch über eine Karriere, auch über eine Existenz letztendlich. Ist das nicht ein ungeheurer Druck für einen Rechtsmediziner?
Das ist natürlich immer ein ungeheurer Druck, weil man natürlich weiß, dass von dem eigenen Gutachten extrem viel abhängt. Es kann sein, dass Unschuldige bei einem fehlerhaften Gutachten für lange Zeit ins Gefängnis wandern. Es kann aber auch genauso sein, dass man einen Gewaltverbrecher exkulpiert, das heißt also freispricht von Schuld, weil man eben in dem eigenen Gutachten vielleicht Punkte nicht beachtet hat oder außen vor gelassen hat. Das ist eine große Verantwortung und deshalb muss man da wirklich auch akribisch und kleinteilig ran. Je mehr Informationen ich zu einem Fall habe, umso belastbarer ist am Ende auch mein Gutachten. Im Fall von Jürgen Bremer war mir aber von vornherein klar, dass da einiges nicht zusammenpasst.
Was wussten Sie denn eigentlich von ihm, bevor Sie den Fall auf den Tisch bekamen? Er war ja nun doch bekannt, er hatte eine gewisse Prominenz, nicht nur in der Boxszene.
Ja, das war ja 2009, die Verhandlung vor dem Landgericht Schwerin, wo ich dann eben auch als Sachverständiger aufgetreten bin. Und natürlich kannte ich den Namen Jürgen Bremer. Der hatte ja immer so ein bisschen abfällig den in der Boulevardpresse den Beinamen der Knastboxer, weil er eben auch viele Jahre wegen Körperverletzung in Haft war, dort auch trainiert hat, manchmal eben auch aus dem Gefängnis dann zu Weltmeisterschaftskämpfen rauskam. Also das war mir schon ein Begriff, obwohl ich mich zur damaligen Zeit überhaupt nicht für Boxen interessiert habe. Natürlich hat man so die großen Kämpfe früher von Axel Schulz, Henry Maske, das alles mitverfolgt, aber jetzt nicht unbedingt Jürgen Bremer. Aber ich habe natürlich am Rande mitgekriegt, dass er damals auch sehr bekannt war, Kämpfe im ZDF zu bester Sendezeit und so. Also das war schon ein Name, den ich kannte, ja.
Wenn man sowas dann liest, Jürgen Bremer war ja nun ein Boxer einerseits, ist ja nur noch so recht anrüchige Branche immer oder anrüchige Sportart bis heute wahrscheinlich noch. Und noch dazu ein riesiges Vorstrafenregister. Hat man da Vorurteile als Rechtsmediziner, aber auch als Behörde öfters mal?
Also als Rechtsmediziner überhaupt nicht. Für mich gilt tatsächlich der Grundsatz, alle Menschen sind gleich, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor der Rechtsmedizin. Das heißt, ich gehe erstmal völlig unvoreingenommen ran. Und nur weil jemand schon mehrfach vorbestraft war wegen Körperverletzungen, heißt es ja nicht, dass er im konkreten Fall auch tatsächlich wieder übergriffig geworden ist. Insofern, ich bin da völlig unvoreingenommen und habe da weder Angst vor großen Namen, noch bin irgendwie mit Vorurteilen belastet.
Zumindest die Polizisten, die haben ja sehr schnell reagiert und da könnte man vielleicht doch das Gefühl bekommen, naja, da sind schon vielleicht nicht Vorurteile, aber doch eine übertriebene Vorsicht auch im Spiel, gerade wenn jemand Boxer ist und noch dazu vorbestraft.
Ja, das ist natürlich auch das öffentliche Interesse der Strafverfolgungsbehörden, wenn es sich um Namen handelt, die bekannt sind, aber auch natürlich um jemand, der bereits mit entsprechenden Körperverletzungsdelikten auffällig beziehungsweise vorbestraft worden ist. Also das kann ich schon verstehen. Das würde ich jetzt nicht als übertrieben bezeichnen, wie die Polizei da agiert hat. Die hat ihren Job gemacht.
13. September 2008, 22 Uhr. Helios Kliniken, Schwerin.
Aufgrund der Prominenz des Tatverdächtigen und der Schwere des Tatvorwurfs bringen die beiden Polizeibeamten Doreen A. gleich nach der Vernehmung in die Helios Kliniken Schwerin. Dort sollen ihre Verletzungen begutachtet und dokumentiert werden. Der diensthabende Arzt Dr. D. notiert:
Patientin um 2 Uhr nachts ins Gesicht geschlagen worden. Jetzt um 22 Uhr Vorstellung zur Diagnostik. Leichte Kopfschmerzen. Keine Übelkeit. Kein Erbrechen. Keine neurologischen Defizite. Keine Knochenstufe tastbar. Keine Schwellung. Kein Anhalt für eine knöcherne Gesichtsschädelverletzung. Kein Anhalt für ein Schädelhirntrauma. Kein Hinweis auf eine Nasenbeinfraktur.
Im Klartext: Dr. D. konnte keinerlei Verletzungen feststellen. Zu der gleichen Einschätzung kam sein Kollege, der Radiologe Dr. G., der auf seinem Befundbericht zum Schädelröntgen vermerkt: kein Frakturnachweis.
15. September 2008. Praxis Dr. K., Schwerin.
Unbeeindruckt von den Erkenntnissen der Klinikärzte findet sich Doreen A. am Montag darauf in der Praxis des Chirurgen Dr. K. ein. Er zieht den HNO-Arzt Dr. B. hinzu, mit dem er unter einer gemeinsamen Praxisanschrift firmiert. Nach Untersuchung der jungen Frau und erneutem Röntgen gelangen die beiden Ärzte gemeinsam zu einer verblüffenden neuen Diagnose. Doreen A. habe eine Nasenbeinfraktur erlitten. Darüber hinaus will der HNO-Arzt einen Knochenhaarriss am Oberkiefer entdeckt haben. Überdies dokumentiert Dr. K. ein Hämatom am linken Augenwinkel bis über den linken Jochbogen mit massiver Schwellung. Die von Doreen A. erlittene Verletzung sei zudem potenziell lebensgefährlich, da sie eine Funktionsstörung der Nasenatmung nach sich ziehen könne. Eine umgehende Operation sei daher erforderlich. Die Arztberichte werden später dem Gericht vorgelegt.
Ja, Herr Zokos, es gibt ja so ein Sprichwort, fragt man zwei Ärzte, bekommt man drei Meinungen. Und im Fall von Jürgen Bremer war das ja tatsächlich auch so. Die Helios-Kliniken in Schwerin, die konnten beim mutmaßlichen Opfer Doreen A. keine Verletzung feststellen. Und zwei Tage später haben zwei niedergelassene Ärzte wiederum doch Verletzungen diagnostiziert. In der Nase, im Gesicht, teils sogar lebensgefährlich, hieß es. Wie kann das sein?
Ja, ich möchte das, um da die Frage zu beantworten, mal so ein bisschen aufdröseln, wie ich das als Rechtsmediziner auch mache. Dorin A. geht 20 Stunden nach dem gegenständlichen Vorfall im Club Madison in die Helios-Kliniken. Dort wird nichts festgestellt. Tatsächlich nichts. Keine Schwellung, keine Hämatome, es wird geröntgt, keine Frakturen. 50 Stunden später, das ist jetzt schon 70 Stunden nach dem gegenständlichen Vorfall, wo Jürgen Bremer sie geschlagen haben soll, stellen ein HNO-Arzt, Dr. B., und ein anderer niedergelassener Arzt, Dr. K., massive Verletzungen fest, nämlich eine Schwellung der Nase, Schwellung des Jochbeins mit einem Hämatom. Dorin A. klagt jetzt auch über Gesichtsschmerzen, über Nasenschmerzen, und sie stellen tatsächlich in einem Röntgenbild eine Fraktur am Oberkiefer fest. Eine feine Fraktur, einen sogenannten Haarriss. Und das Ganze kumuliert dann sogar darin, dass der HNO-Arzt sagt, es besteht möglicherweise Lebensgefahr durch eine Funktionseinschränkung der Nasenatmung. Und in der Konsequenz wird sie kurze Zeit später, wenige Tage später, operiert. So.
Das klingt ja erstmal so, als sei diese Fraktur zwischenzeitlich entstanden, also erst später aufgetaucht.
Also da gibt es jetzt ja drei Möglichkeiten. Entweder haben die Ärzte im Helios-Klinikum in Schwerin ihren Job nicht gut gemacht, haben vielleicht eine andere Patientin gesehen und die Befunde dokumentiert, haben Röntgenbilder verwechselt oder haben Frakturen auf dem Röntgenbild von Dorin A. nicht gefunden. Die zweite Möglichkeit ist, dass Dr. K. und Dr. B., nämlich der HNO-Arzt und der andere niedergelassene Arzt, zu dem sie dann zwei Tage später gegangen ist, die Befunde einfach erfunden. Das heißt, hier sind Diagnosen und Symptome festgestellt worden, die einfach frei erfunden sind, die einfach aus heiterem Himmel irgendwie angedichtet wurden. Oder die dritte Möglichkeit, Dorin A. hat erst nach dem Besuch in den Helios-Kliniken und vor dem Besuch bei dem HNO-Arzt und dem anderen ärztlichen Kollegen ein relevantes Gesichtstrauma mit entsprechenden Schwellungen und Blutungen entwickelt. So, das sind die drei Möglichkeiten. Für mich als Rechtsmediziner ist aber Folgendes entscheidend. 20 Minuten nach dem Vorfall sind im Helios-Klinikum keinerlei Verletzungen festzustellen. Das Röntgenbild zeigt keinerlei Frakturen. Die behandelnden Ärzte aus dem Helios-Klinikum waren eben auch als Zeugen in der Gerichtsverhandlung. Das heißt, ich konnte die da auch befragen. Und es gab ärztliche Befunde, es gab auch Fotos. Und ich habe keinen Zweifel, dass die sowohl Dorin A. untersucht haben, als auch ihre Arbeit korrekt gemacht haben. Denn auch ein Radiologe hat nachher nochmal diese im Helios-Klinikum angefertigten Röntgenbilder begutachtet und hat dort auch keine Fraktur festgestellt. Das heißt, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder hat Dorin A. sich selbst irgendwelche Verletzungen zugefügt oder der HNO-Arzt und der niedergelassene Arzt Dr. B. und Dr. K. haben schlichtweg gelogen und eine Diagnose erfunden.
Und genau so haben Sie es ja vor Gericht auch vorgetragen als Gutachter und Sie bekamen sogar noch Unterstützung von zwei Kollegen, zwei weitere medizinische Sachverständige. Was war nun Ihre Vermutung? Sie haben ja gerade gesagt, zwei Optionen blieben offen. Was war Ihre Vermutung zu dem Zeitpunkt? Was ist da passiert mit Dorin A.?
Meine Vermutung war, dass Dorin A., das konnte ich natürlich in der Gerichtsverhandlung nicht so sagen, aber man macht sich natürlich Gedanken, diese Verletzungen nur vorgetäuscht hat, erfunden hat und mit dem HNO-Arzt und dem anderen Arzt willfährige Gehilfen gefunden hat, die das natürlich auch nicht uneigennützig gemacht haben, denn der HNO-Arzt hat sie ja dann ganz kurze Zeit später operiert und die Nase korrigiert. Ich denke einfach, dass Dorin A. eine günstige Nasenoperation bekommen wollte auf Kosten von Jürgen Bremer.
Weil sie wahrscheinlich ja mit ihrer Nase unzufrieden war, oder?
Ja, ist ja im Trend, nicht? Mal so ein bisschen im Gesicht rumschnibbeln lassen, so ein bisschen was verändern lassen. Dann sieht man vielleicht wieder ein bisschen frischer oder auch ein bisschen hübscher aus. Das ist meine Vermutung und das ist ja danach auch in der Berufungsverhandlung nochmal ausgiebig diskutiert und quasi seziert worden.
Bleiben wir erstmal bei der ersten Verhandlung. So gut wie nichts sprach ja eigentlich für den Vorwurf der Anklage. Die Verletzungen passten eben nicht so richtig zu den Röntgenbildern und dem ganzen zeitlichen Ablauf und dennoch, das war das Überraschende, wurde der Boxweltmeister Jürgen Bremer wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Beleidigung zu 16 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung. Wie können Sie sich dieses Urteil erklären?
Das ist ein Fehlurteil. Also da gibt es nichts mit gesundem Menschenverstand zu erklären. Alle Prozessbeobachter und natürlich auch der Angeklagte und seine Verteidiger, aber ich auch, sind wirklich aus allen Wolken gefallen bei diesem Urteil, weil wirklich nichts mehr dafür sprach, dass tatsächlich eine Körperverletzung von Jürgen Bremer an Doreen A. vorgenommen wurde. Mein Punkt ist ja, das kennen alle unsere Hörer auch, wenn sie sich irgendwo heftig stoßen, wenn sie irgendwo runterfallen, wenn sie vielleicht auch beim Sport mal einen ins Gesicht kriegen, Ball oder so, dann haben sie nach Minuten, spätestens ein paar Stunden, ein Hämatom und eine Schwellung. Und nicht erst auf wundersame Weise nach über 20 Stunden. Und das ist auch das, was ich versucht habe, dem Gericht klarzumachen, auch an die allgemeine Lebenserfahrung appelliert habe und gesagt habe, bei wem ist das denn schon mal passiert, dass man eben erst 20 Stunden und später ein Hämatom oder eine Schwellung entwickelt und Schmerzen, das gibt's doch gar nicht. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Deshalb war ich wirklich auch tatsächlich wie vor den Kopf gestoßen bei so einem Urteil.
Könnten da nicht doch eben Vorurteile gegen einen vorbestraften Boxer eine Rolle gespielt haben bei so einem Urteilsspruch?
Ja, das ist die einzige Erklärung. Also Jürgen Bremer hatte dann auch eine Verschwörungstheorie, dass man versuchen wollte, seine Konzentrationsfähigkeit und sein Engagement im Training eben durch diese Belastung des Prozesses zu reduzieren, weil er eben kurz vor der Titelverteidigung stand, die er dann auch tatsächlich auch unter diesem massiven Druck geschafft hat. Also er hat seinen Weltmeistertitel verteidigt und tatsächlich Nervenstärke bewiesen. Ich glaube nicht, dass jetzt das irgendwie darauf abzielte, ihn an diesem Titelkampf zu hindern. Ich glaube einfach, dass, wie Sie schon sagten, eben tatsächlich Vorurteile, Vorbehalte, vielleicht auch irgendwo im persönlichen Bereich, was nie aufgeklärt ist, gegenüber Jürgen Bremer bestanden und deshalb eben dieses Urteil zustande kam. Anders ist es nicht zu erklären.
März 2011. Berufungsprozess vor dem Landgericht Schwerin.
Direkt nach dem Urteilsspruch legen Bremers Anwälte Berufung gegen das nicht nur aus ihrer Sicht absurde Fehlurteil ein. Bis zum Beginn des Berufungsprozesses wird nochmals mehr als ein Jahr vergehen. Diese Zeit nutzt Bremer, um das Blatt doch noch zu seinen Gunsten zu wenden. Er heuert einen kostspieligen Privatdetektiv an, der unvoreingenommene Zeugen des Zwischenfalls im Madison auftreiben und Informationen über Doreen A. beschaffen soll. Tatsächlich macht der Privatermittler einen Zeugen ausfindig, der den Zusammenstoß im Kellerclub in einem gänzlich anderen Licht erscheinen lässt. Dieser Zeuge gibt zu Protokoll, Doreen A. sei hysterisch und ziemlich unter Alkohol auf Bremer zugelaufen. Sie habe ein Getränk auf ihn geschüttet und versucht, etwas nach ihm zu werfen. Ein Ex-Polizist habe sich wie ein Bodyguard vor Bremer gestellt, um ihn vor der Frau zu schützen. Doreen A. sei dann irgendwie auf ihrem Gesäß gelandet. Noch weitaus entlarvender ist, was der Detektiv über Doreen A. ans Tageslicht bringt. Wenige Monate vor dem Zwischenfall in der Diskothek hatte sie eine Anwältin aufgesucht, um herauszufinden, wie hoch das zu erwartende Schmerzensgeld nach einer Körperverletzung mit Nasenfraktur sei, beziehungsweise bei welcher Art von Verletzungen sie eine Nasenoperation zur Korrektur ihres Nasenschiefstandes finanziert bekommen würde. Um ihre Absichten geheim zu halten, hatte sie gezielt eine Kanzlei in einer Kleinstadt in der Nachbarschaft ihres Wohnortes Schwerin ausgewählt. Es stellt sich also erst durch die Recherchen eines Privatdetektivs und nicht etwa durch die staatlichen Ermittler heraus, welch perfides Spiel die angeblich Geschädigte mit Jürgen Bremer spielte. Die Recherchen des Privatdetektivs spielen in der nur einen Tag dauernden Berufungsverhandlung am 9. März 2011 eine entscheidende Rolle.
Herr Zokos, ein Privatdetektiv, der die entscheidenden Beweise für die Anwälte recherchiert und die Ermittlung der Polizei und der Staatsanwaltschaft komplett auf den Kopf stellt. Das klingt ja fast wie in so einer ZDF-Vorabendserie. Da kennt man das, ja, so ein Fall für zwei.
Ja, das ist fast schon mehr als ZDF, ne? Das ist schon fast schon Netflix oder Sky, würde ich mal sagen. Da fürs ZDF ist das fast zu gut. Dürfen wir das sagen? Ja.
Dürfen wir sagen.
Also das ist ja keine Schmonzette, sondern das ist wirklich schon thrillerartig. Also die Strafverteidiger von Jürgen Bremer, eine hier in Berlin ansässige Kanzlei, die haben wirklich ganze Arbeit gemacht. Die haben einen Privatermittler angesetzt, mal einfach ein bisschen zu graben in der Vergangenheit von Doreen A., aber auch nochmal mit bisher nicht gehörten Zeugen aus dem Madison von diesem Vorfall zu sprechen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, nachzuweisen über diesen Privatermittler, dass Doreen A. einige Monate vor dem gegenständlichen Vorfall im Madison zu einer Anwältin gegangen ist. Keine Anwältin in Schwerin, sondern ein bisschen peripher, ein bisschen außerhalb, und sich einfach dort mal erkundigt hat, wie hoch ist denn das Schmerzensgeld eigentlich bei einer Nasenbeinfraktur und wie komme ich möglicherweise nach einer Körperverletzung an eine Nasenkorrektur? Das hat die ganz offen so gefragt. Das wäre auch nie rausgekommen, dass sie diese Anwältin besucht hat, wenn sie nicht die Honorarrechnung der Anwältin nicht bezahlt hätte. Das heißt, die Anwältin hat Strafanzeige erstattet nach mehreren Mahnungen, hat gesagt, ich habe hier meine Rechnung nicht bezahlt gekriegt. Und dadurch ist dann der gut in Polizeikreisen vernetzte Privatermittler tatsächlich drauf gekommen. Und damit war das Motiv klar. Und deshalb lief diese Berufungsverhandlung auch tatsächlich nur einen Tag.
Dann ist Geist wahrscheinlich doch relativ teuer gekommen für Doreen A.
Ich weiß nicht, ob das für Doreen A. überhaupt noch ein gerichtliches Nachspiel hatte. Man hat ja auch das Gefühl, dass da in Schwerin einige so ein bisschen schützend die Hand über die Doreen A. gehalten haben. Denn das war ja schon hanebüchen, was die in der eigentlichen Hauptverhandlung erzählt hat. Aber in der Berufungsverhandlung ist sie dann jedenfalls gekippt, hat tatsächlich gesagt, dass sie einfach nur irgendwie bei einer Rangelei, wo nicht mal unbedingt Jürgen Bremer auch im Entferntesten beteiligt war, auf dem Hintern gefallen ist. Auch die zweite Hauptbelastungszeugin hat das völlig anders dargestellt jetzt. Und damit war eben klar, dass es alles nur eine große Farce und ein riesiges Lügengebäude war, was dann eben auch tatsächlich in dieser Berufungsverhandlung zusammengestürzt ist.
Das heißt, das erste Urteil wurde aufgehoben.
Das wurde kassiert, ja. Und das zweite Urteil, was Jürgen Bremer dann auch akzeptiert hat, ist, dass das Verfahren gegen 5.000 Euro für eine Wohltätigkeitsorganisation eingestellt wurde. Also er musste einer Jugendhilfeeinrichtung oder nicht musste, er zahlte einer Jugendhilfeeinrichtung 5.000 Euro, dafür wurde das Verfahren eingestellt. Das hat er auch tatsächlich angenommen, obwohl das natürlich auch so ein bisschen für mich auch so ein Beigeschmäckel hat, als ob das unentschieden ausging. Nicht? Obwohl ja eigentlich völlig klar war, dass er da in die Justizmühlen geraten ist und eben auch fast unter die Räder gekommen wäre.
Letztendlich ist er trotzdem ein freier Mann. Ja, deshalb hat er das wahrscheinlich auch gemacht und ist den Deal eingegangen. Die Polizei mit ihrer Arbeit steht aber nicht in einem besonders guten Licht, wenn erst durch einen Privatdetektiv tatsächlich entscheidende Beweise aufkommen. Ist das nicht eine Art von Staatsversagen an der Stelle?
Ja, Staatsversagen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich würde das auch nicht der Polizei zuschieben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da die Staatsanwaltschaft so ein bisschen die Strippen gezogen hat. Ist mein subjektives Gefühl. Auch andere Prozessbeobachter hatten das, dass natürlich die Polizei, wenn sie von der Staatsanwaltschaft angehalten worden wäre, da eben tatsächlich einiges hätten rausfinden können über die Vergangenheit von Doreen A. und auch ihre Motivlage, was uns allen dann und gerade Jürgen Bremer diesen Prozess vielleicht erspart oder ihn zumindest verkürzt hätte.
Was mir nicht so ganz klar war nach der Lektüre ihrer Geschichte, welche Rolle haben eigentlich diese beiden niedergelassenen Ärzte gespielt mit ihrer Fehldiagnose? Was haben die davon gehabt?
Die haben sich selbst in die Karten gespielt. Nicht? Zumindest der HNO-Arzt, der dann ja ganz kurze Zeit nach diesem Vorfall die Operation durchgeführt hat. Eine lukrative Nasenkorrektur, also ein schönheitschirurgischer Eingriff, der nun auch nicht gerade billig ist. Der hat einfach die Diagnose entsprechend gestellt. Und Doreen A. war dann in der guten Hoffnung, dass die Kosten von Jürgen Bremer beziehungsweise vom Staat übernommen werden.
Hatte das Konsequenzen für die beiden Ärzte? Wissen Sie das?
Das ist mir nicht bekannt. Ich glaube, auch in diesem ganzen Sumpf, wie ich den da in Schwerin erlebt habe, wird die Staatsanwaltschaft da nicht weiter ermittelt haben. Natürlich müsste das Konsequenzen haben, aber meiner Kenntnis nach ist das nicht weiter verfolgt worden.
Wie ging es denn mit Jürgen Bremer weiter, mit seiner Karriere?
Jürgen Bremer hat dann nochmal mehrfach seine Weltmeistertitel verteidigt. Und hat dann 2016 seine Karriere beendet, hat aber dann den Tyrone Zeuge ab 2007 gemanagt, der dann auch sehr erfolgreich Weltmeister wurde.
Das war also ein kleiner Ausflug in die Boxwelt hier bei den Zeichen des Todes, auch zum ersten Mal. Und wenn ihr jetzt noch mehr Einblicke haben wollt ins Boxermilieu, dann könnt ihr einfach den neuen Thriller von Michael Zokos lesen, Zerrissen. der am 1. Oktober erscheint. Und darin, Herr Zokos, findet Ihr alter Ego Dr. Fred Abel eine grausam zugerichtete Leiche in einem Kickbox-Club. Was ist das genau für ein Buch, das Sie jetzt da geschrieben haben?
Also zerrissen ist der vierte Band der Fred Abel-Reihe mit den bekannten Protagonisten. Erstmal Dr. Fred Abel natürlich, dann seine Lebensgefährtin Lisa Suttner, auch Lars Möwig, der Privatermittler, ist mit von der Partie und natürlich auch Paul Herzfeld. Professor Paul Herzfeld, der Chef der BKA-Einheit Extremdelikte. Und ich habe wieder sehr viele eigene Fälle, eigene Erfahrungen, eigene Geschichten mit eingebaut. Es beginnt mit eben einer schrecklich zugerichteten Leiche in einem Boxsack, in einem Kickbox-Studio, die dort von Lars Möwig gefunden wird, der dann eben seinen alten Freund Dr. Fred Abel mit einbindet. Es geht aber auch um einen Fall von Kindesmisshandlung, bei dem am Ende alles anders ist, als es eigentlich zunächst schien. Auch ein Fall, den ich selbst erlebt habe und auch als Sachverständiger vor Gericht war. Es geht um eine lebende Leiche. Das ist das sogenannte Lazarus-Phänomen, was ich tatsächlich in zwei Fällen auch beobachten konnte, dass eben ein für tot erklärter tatsächlich einige Zeit später wieder aufwacht.
Das klingt ja spooky.
Ja, das ist spooky. Das ist vor allen Dingen auch sehr spooky, weil es damit anfängt, wie diese Leiche in die Rechtsmedizin eingeliefert wird. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der Student, der da Nachtdienst versieht, bekommt den Schreck seines Lebens. Und es geht auch um libanesische Clan-Gewalt. Und am Ende läuft das eben, wie bei Fred Abel immer, in ein furioses Finale.
Ich bin gespannt und wir haben auch ein kleines Special für unsere treuen Abonnenten hier von den Zeichen des Todes. Wenn ihr schon mal reinhören wollt in den neuen Roman im Anschluss hier an diese Podcast-Folge, liest Michael Zokos exklusiv einen Ausschnitt aus dem neuen True-Crime-Thriller Zerrissen. Also unbedingt dranbleiben und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen, Herr Zokos, herzlichen Dank, dass Sie wieder Zeit für uns hatten.
Sehr gerne, hat wieder viel Spaß gemacht. Willkommen zurück bei der dritten Staffel Die Zeichen des Todes.
Genau. Alles Gute, ich bin Philipp Eins.
Und ich bin Michael Zokos.
Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Anne Abendroth, Marian Funk. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer.
Werbung. Und hier noch ein Auszug aus dem neuen True Crime Thriller Zerrissen. Von Michael Zokos. Viel Spaß.
Sie würden alles tun, um ihn zu finden, denn er hatte sich genommen, was ihnen gehörte. Und das würden sie ihm nicht durchgehen lassen, so viel war sicher. Jetzt musste er schnell sein, alles erledigen, sonst war sein Leben in höchster Gefahr. Er drückte die schwere Stahltür von innen ins Schloss, so leise wie möglich. An der Außenseite der stählernen Tür war nur ein Knauf angebracht, das würde ihm Zeit verschaffen, falls sie ihm folgten. Aber mir ist niemand gefolgt, versuchte er sich selbst zu beruhigen. Er ging in der Dunkelheit der Halle ein paar unsichere Schritte nach vorn. Im Sommer war der Geruch hier drin noch unerträglicher als sonst. Abgestandene, stickige Luft, eine Mischung aus getrocknetem Schweiß, altem Leder, Metall und Gummi, die man nahezu schmecken konnte. Nervös tasteten seine Finger die raue Wand ab. Hier muss doch der verdammte Lichtschalter sein. Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder. Kein Licht. Es würde nur auf mich aufmerksam machen. Er griff in seine Hosentasche, holte sein Handy heraus und schaltete die Taschenlampe des Gerätes ein. Dann bahnte er sich in dem bleichen, fahlen Lichtkegel einen Weg nach hinten zu dem Raum mit den Schränken. Dort hatte er alles sicher verstaut. Es war lange Zeit das perfekte Versteck gewesen, aber jetzt hatte sich die Situation grundlegend geändert. Sie waren hinter ihm her und hetzten ihn, hetzten ihre Beute. Aber ich werde euch entkommen.
Der Lichtschein der Handytaschenlampe hüpfte mit jedem seiner Schritte über den abgenutzten Holzfußboden. Zum Schrank, die Ware holen, dann nichts wie raus aus Berlin. Untertauchen, frei sein, endlich. Die ganze Scheiße hinter mir lassen. Meinem alten Herrn wird das gefallen. Dann hörte er das Geräusch. Ein Rütteln, dann ein Schaben. Was ist das? Ein Kratzen, das immer lauter wurde und dann ein Knacken. Metall bog sich. Wieder ein Knirschen. Jemand brach die Tür auf. Dann ein lautes Krachen. Ein Lichtschein fiel durch die sich langsam öffnende Stahltür in das Innere der Halle. Noch war er in der Dunkelheit im hinteren Teil verborgen. Hastig wollte er die Taschenlampe ausschalten, doch das Gerät rutschte ihm aus der schweißnassen Hand, fiel krachend zu Boden. Scheiße, großer Fehler. Aber wie hatten sie ihn so schnell hier gefunden? Er hörte Schritte, suchte mit hämmerndem Herzen nach einem Versteck. Da sprangen schon surrend die Neonröhren an der Decke an. Grelles Licht erhellte jeden Winkel der Halle. Drei Männer starrten ihn wütend an. »Du denkst wirklich, es wäre so leicht, uns abzuschütteln?« rief eine tiefe Stimme zu ihm herüber. Er kannte die Stimme. Die Familie war da. Plötzlich bereute er, ihre Macht so unterschätzt zu haben. Die drei Männer kamen auf ihn zu, langsamen Schrittes, ganz ohne Eile. Wie auch das unabwendbare Schicksal keine Eile hat. Nach hinten gibt es keinen Ausgang. Ich sitze in der Falle. Jetzt schlau sein, rausreden, abstreiten, egal was kommt. Doch die Männer wollten nicht mit ihm reden. Der erste Schlag traf ihn im Gesicht. Er hörte sein Jochbein brechen, ein Krachen wie morsches Holz. Dann der nächste Schlag. Er zwang sich nicht zu schreien. Es fiel ihm unendlich schwer. »Wo ist es? Sag es uns! Mach schon!« forderte die Stimme, als er schon gekrümmt am Boden lag. Er sagte nichts, schluckte den Schmerz herunter. Dann folgten die Tritte. In seine Flanken, von oben auf seinen Brustkorb, gegen seinen Kopf, um den er schützend die Arme gelegt hatte. Ihm wurde schwindelig, der Boden schien nach unten wegzubrechen, als wolle er ihn in die Hölle auskippen. Wenn er das hier überlebte, wenn er hier lebend rauskam, würde er Schluss machen. Aufhören. Der Vergangenheit den Rücken zukehren, ganz neu anfangen. Das schwor er sich. Dann schleiften sie ihn brutal über den Boden. Durchhalten, atmen, nichts sagen. Das Blut lief in seine Augen, ein roter Schleier verdeckte sein Blickfeld. Sie rissen an seiner Kleidung. Sie zerfetzten sein T-Shirt, die Schuhe, die Hose, alles rissen sie ihm vom Körper. Er versuchte, sich das Blut aus seinen Augen zu wischen, vergeblich. Sie hatten ihn bis auf die Unterhose entkleidet. Er konnte nicht mehr und begann zu wimmern. »Bitte, bitte«, flehte er, als würde das etwas ändern. Ein eiserner Griff im Nacken drückte seinen Kopf auf seine Brust, zwei Hände rissen brutal seine Fußknöchel nach oben, zogen die Füße in die Luft. Die nackte Haut seines Rückens scheuerte über den harten Holzfußboden, er stöhnte. Seine Wirbelsäule schien zu bersten, als die Knie gegen sein Gesicht schlugen. Ein verzweifelter Schmerzensschrei entfuhr ihm und er presste die Zähne fest aufeinander, dass sie zu brechen drohten. Der Schrei trieb seine Peiniger nur an. Sie hoben ihn hoch, stopften ihn in ein stinkendes, dunkles Etwas, wie Fleischabfälle in einen Müllsack. Ledergeruch, schmerzhafte Enge. Er keuchte, das Atmen fiel ihm schwer. Zunähen, befahl die tiefe Stimme. Und der letzte Lichtstrahl verschwand.
Das war ein Auszug aus »Zerrissen« von Michael Zokos, der vierte Band der Fred-Abel-Reihe. Zerrissen gibt es ab 1. Oktober als Buch und als E-Book überall im Handel.
Werbung.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.